Gott hat tatsächlich was vorbereitet. Und ich bin selber sehr gespannt drauf, was davon euch ansprechen wird. Mich hat das in der Vorbereitung sehr berührt. Jesus in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wir kennen ja aus der Bibel so diese Dinge wie Offenbarung 1, Vers 8, wo Jesus sagt, ich bin das A und das O, also das Alpha und das Omega, der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Auf Deutsch übersetzt müsste man vielleicht sagen, ich bin das A und das Z. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge, sagt Gott, der Herr, der ist, der war und der kommt, der allmächtige Herrscher. Jesus in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Darüber lässt sich prima philosophieren, prima nachdenken. Aber mir geht es heute nicht um den großen Wurf, eine große Eschatologie oder Heilsgeschichte aufzubauen, sondern mir geht es um das Jesus in deiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich glaube nämlich, und ich weiß, die meisten von euch unterstreichen das, ich glaube nämlich, dass Gott was mit meiner Vergangenheit, mit deiner Vergangenheit zu tun hat, mit meiner Gegenwart, mit deiner Gegenwart und mit meiner Zukunft, mit deiner Zukunft. Jesus in deiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wie geht's dir gerade damit? Was löst es in dir aus? Jesus in deiner Vergangenheit, in deiner Gegenwart, in deiner Zukunft. Wenn du Jesus in deiner Vergangenheit denkst, kommen da Gefühle hoch, oh, da möchte ich eigentlich nicht näher drüber nachdenken. Das ist so ein unspezifisches Gefühl, das da ist. Vielleicht kommen auch konkrete Ereignisse hoch, wo du denkst, so hätte ich als Christ eigentlich nicht handeln sollen. Das löst vielleicht einen Reflex in dir aus, der ähnlich ist wie die rosa Elefanten. Kennt ihr den Effekt? Wenn jemand sagt, denkt nicht an rosa Elefanten. Jeder von euch hat rosa Elefanten vor Augen. Und wenn man hört, Gott in meiner Vergangenheit, Jesus in meiner Vergangenheit, weiß nicht, vielleicht kommen da die ein oder andere Gedanken hoch, wo du denkst, ah, da möchte ich lieber nicht zu sehr drin rumwühlen oder nachdenken. Vielleicht eine peinliche Situation, wo du gesagt hast, mir wird das nie wieder passieren. Ich hatte als Grundschüler so eine Situation, die mich, ich muss sagen, bis heute immer wieder verfolgt, hochkommt, wo ich erst dabei bin zu lernen, es wirklich loszulassen. Eine Situation, als Grundschüler war ich immer ganz froh, ich habe in einer kleinen Stadt gewohnt, wo man eigentlich gut zu Fuß nach Hause gehen kann. Aber man war auch froh, weil das doch so ein Kilometer, zwei Kilometer waren. Wenn irgendwelche Eltern da waren, die abgeholt haben und man mitgenommen werden konnte. Und meine Eltern waren mal da, haben mich abgeholt und wir haben einen Freund von mir mitgenommen. Und etwas später, ein paar Tage später, komme ich gerade so aus der Schule raus. Mein Freund war schon ein Stück weiter vorne und ich sehe, wie er in ein Auto einsteigt. Und in mir kommt der Gedanke, cool, letztes Mal haben wir ihn mitgenommen, dieses Mal könnten die eigentlich mich mitnehmen. Und ich schaue, dass ich mich beeile, komme zu diesem Auto hin und sage, cool, ihr könnt mich ja mitnehmen. Meine Schultasche schiebe ich rein, ich warte gar keine Antwort ab, schieb rein, sitze schon halb drin, als sich plötzlich jemand rumdreht und ich merke, das Auto gehört gar nicht zu meinem Freund dazu. Also sind gar nicht die Eltern von meinem Freund. Und ich merke, wie ich plötzlich knallrot werde, wie mein Atem heiß wird. Und die sagen, wir wollten gerade diesen Jungen mitnehmen, aber dich hatten wir eigentlich nicht vor mitzunehmen. Und ich meine Schultasche wieder rauspacken muss, die blieb auch noch dann hängen und ich nervös wurde, der Kopf feuerrot und dann aussteigen musste. Ihr könnt euch vorstellen, wie peinlich mir diese Situation war. Und ich mir vorgenommen habe, das passiert mir nicht noch einmal. Ich werde nicht zu schnell nach vorne preschen. Und ich habe bis heute damit zu kämpfen, mit einer Grundlebenseinstellung, dass ich immer sehr, sehr zurückgezogen bin. Und das nach vorne zu gehen und zu sagen, hey, das mir bis heute sehr schwer fällt. Umso ein größeres Wunder finde ich, dass Gott auf die Idee kam, mich als Prediger zu berufen. Aber ich merke allein davon, dass ich diese Geschichte erzähle, wie ich feuchte Hände kriege, wie meine Fingerspitzen feucht werden. Das ist etwas, was ganz tief drin sitzt. Und ich weiß nicht, ob der ein oder andere auch so Situationen von euch kennt, wenn ihr kennt meine Vergangenheit und dann plötzlich bei dir Gedanken hochkommen von Situationen, was passiert ist. Wie oft habe ich diese Situation schon Gott hingegeben und gebracht und gesagt, Jesus, du weißt, ich habe das ja nicht böse gemeint. Vergib mir das, was ich da gemacht habe. Ob das jetzt eine Schuld war, sei mal dahingestellt. Aber ich möchte das loswerden. Aber doch kam es immer wieder. Und ich habe es bis heute nicht ganz gelernt, es loszulassen. Ich glaube, das hängt ein Stück weit mit dem zusammen, was ich heute predigen will. Jesus in deiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich habe jetzt einen Blick in die Vergangenheit geworfen. Man könnte auch einen Blick in die Gegenwart werfen. Vielleicht sagst du, ja, Andreas, ich weiß gar nicht. Natürlich glaube ich an Gott, aber er ist irgendwie in meiner Gegenwart zurzeit nicht da. Funkstille. Gott in deiner Zukunft. Gibt es für mich eine faszinierende Zukunft? Ich fand das so klasse, wie Rolf Glauben ausgesprochen hat. Glauben in Bernies Leben hinein. Gott hat ein großartiges Jahr für dich. Und ich glaube das auch. Gott wird Neues tun. Gott wird weiter tun. Die Menschen, die zu dir nach Hause kommen, die werden angerührt werden. Und es wird sich vervielfältigen. Haben wir diesen Glauben, Gott, Jesus in meiner Zukunft? Oder sage ich, naja, es wird sich ja, ich führe halt ein normales Leben. Was löst es bei dir aus, wenn du hörst, Jesus in deiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft? Ich möchte mit euch einen Text näher anschauen, denn erster habe ich hier aufgeschrieben. Das ist falsch. Das ist richtig. Hier in meinem Konzept steht es falsch. 2. Petrus, Kapitel 1, die Verse 1 bis 11. Wenn ihr eine Bibel habt, schlagt ihr ruhig mal auf. Es lohnt sich immer, eine Bibel im Gottesdienst dabei zu haben. Dann kann man immer kontrollieren, was der Prediger sagt. Aber ich weiß, mir geht das auch oft so, dass ich denke, jetzt sitze ich hier im Gottesdienst und meine Predigt, die ist da hinten an der, meine Bibel liegt da hinten an der Garderobe, in meinem Koffer. Also es ist gut, wenn man dran denkt, eine Bibel dabei zu haben. Wenn deine Bibel gerade da hinten liegt, hol sie dir schnell. Das ist gut. Ich lese das euch mal vor. 2. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 11. Simon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi, an alle, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie wir. Einen Glauben, der uns aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters, Jesus Christus, geschenkt ist. Ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maß Gnade und Frieden erfahrt. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt. Und Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Zur Erkenntnis Selbstbeherrschung. Zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit. Zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott. Zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern. Und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr von jedem Fehltritt bewahrt bleiben und Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, wird euch weit offen stehen. Wir werden uns gleich den Text näher anschauen, weil das ist eine ziemliche Eisbombe, die man nicht auf einmal verdauen kann. Aber bevor ich nochmal auf den Text zurückkomme, interessant sind die nächsten Verse, die nicht mehr direkt zu dem Predigttext gehören, aber die ich sehr interessant finde. Ab Vers 12 heißt: Daher werde ich euch immer wieder an diese Dinge erinnern. Auch wenn ihr sie bereits kennt. Hey Leute, ich werde euch immer wieder daran erinnern, auch wenn ihr sie bereits kennt. Und fest auf dem Boden der Wahrheit steht, die euch verkündigt wurde. Auch wenn ihr fest auf dem Boden der Wahrheit steht, die euch bereits verkündigt wurde, werde ich euch immer wieder an diese Dinge erinnern. Aber ich halte es für richtig, euch das alles ins Gedächtnis zu rufen und euch auf diese Weise immer wieder wachzurütteln, solange ich noch in meinem jetzigen Körper bin, diesem Zelt, das meine irdische Bleibe ist. Ich weiß nämlich, dass mein Zelt schon bald abgebrochen wird. Jesus Christus selbst, unser Herr, hat es mir offenbart. Doch ich werde alles daran setzen, dass ihr euch auch nach meinem Tod jederzeit an diese Dinge erinnern könnt. Petrus ist das extrem wichtig. Das, was er vorher in den Versen 1 bis 11 gesagt hat, sagt er: Leute, das ist mir so wichtig, dass ich euch immer und immer wieder daran erinnere. Das ist mir so wichtig, dass ich euch das so einschärfen will. Selbst wenn ihr das von vorne bis hinten schon kennt, selbst wenn ihr fest auf dieser Wahrheit steht, werde ich euch immer wieder daran erinnern, damit, selbst wenn ich dann tot bin, dass ihr das nicht vergesst. Das, was ich hier bringe, in den Versen 1 bis 11, das ist eine extrem wichtige Wahrheit, die ich für euch habe. Ja, und diese Wahrheit schauen wir uns jetzt nochmal an. Ich fange mal mit den ersten beiden Versen an. Vergangenheit. Jesus kennt meine Vergangenheit. Jesus kennt die Situation, als ich in dieses Auto eingestiegen bin, ohne groß zu fragen. Als ich mich in Grund und Boden blamiert habe. Jesus kennt vielleicht die Situation aus deinem Leben, Vielleicht ist es auch eine peinliche Situation gewesen. Vielleicht war es Sünde, wo du sagst, das habe ich falsch gemacht. Und ich konnte, weil andere in Mitleidenschaft gezogen sind oder weil ich darunter gelitten habe, ich konnte das bisher nicht wirklich ablegen. Jesus kennt meine Vergangenheit. Ich lese nochmal die ersten beiden Verse. Simon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi, an alle, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie wir. Wir haben einen Glauben, der kostbar ist. Einen wirklichen Schatz, eine wirkliche Kostbarkeit, eine Perle. Einen Glauben, der so kostbar ist, dass ich denke, dass es kein Tauschobjekt dafür gibt. Was würdest du für deinen Glauben eintauschen? Wenn du Jesus kennst, womit wärst du bereit zu tauschen? Wenn dir jemand sagt, okay, ich habe die Möglichkeit, das Girokonto von und die Ersparnisse von Bill Gates auf dich zu transferieren, würdest du dafür deinen Glauben eintauschen? Würdest du das tun? Ist dieser Glaube mehr wert als das Konto von Bill Gates? Ich glaube ja. Oder wenn jemand dir sagen würde, ich kann dich an die Stelle des Präsidenten der Vereinigten Staaten setzen. Na gut, mit dem wollen vielleicht manche nicht unbedingt tauschen. Dann denk dir eine andere Stelle, wo man sehr, sehr viel Macht hat. Gibt es eine Stelle in dieser Welt, eine Position in dieser Welt, die so viel Macht widerspiegelt, dass du bereit wärst, dafür deinen Glauben aufzugeben? Oder zu den großen drei Dingen, die im Leben ansprechen, heißt ja Reichtum, Macht und Sex. Gibt es einen Bereich in der sexuellen Erfüllung, wo du sagen würdest, das würde ich gegen meinen Glauben tauschen? Ich glaube, es gibt nichts auf dieser Welt, das so wertvoll ist, dass es sich lohnt, den Glauben dafür aufzugeben. Mir kommt, ich weiß nicht, diese Anekdote habe ich sicher schon ein paar Mal im Gottesdienst erzählt, aber mir kommt sie gerade wieder. Dieser Mann, der vorm Sterben mit Gott aushandelt, dass er nicht wie alle nichts, sondern dass er eine Sache mitbringen kann, eben das, was ihm am wertvollsten ist, in den Himmel mitbringen kann. Ihr erinnert euch, ja? Und er lässt all seine Reichtümer einschmelzen in einen Goldbarren, einen großen Goldbarren, richtig schwer, und den darf er mitbringen. Und dann stirbt er tatsächlich und bringt diesen Goldbarren mit in die himmlische Welt, und da empfängt ihn Petrus, und Petrus sagt, schön, dass du da bist. Und dann stutzt Petrus, guckt auf diesen Goldbarren und fängt an zu grinsen, kann sich das nicht verkneifen und bricht in schallendes Gelächter aus. Und der Mann schaut ganz verdattert, weil er doch so stolz ist, diesen Goldbarren dabei zu haben. Und Petrus sagt, Gott gewährt dir eine Sache, die du mitbringen darfst, und du bringst Straßenpflaster mit. In der Offenbarung steht, hey, es werden Straßen aus Gold sein, gepflastert mit Gold. Es gibt nichts auf dieser Welt, das so wertvoll ist, dass es sich lohnt, den Glauben dagegen einzutauschen. In dem Glauben, in dem, was Jesus am Kreuz getan hat, das kann niemand anders wiederholen. Es sind hunderte andere von den Römern gekreuzigt worden. Aber das hatte keinen Effekt für uns. Aber einer wurde gekreuzigt. Und der, sagt die Bibel, der ging ans Kreuz ohne Schuld, ohne Sünde, sondern wie ein Schlachtopfer, das zur Schlachtbank geführt wurde. Und er hat sich nicht gewehrt. Er hat gesagt, ich gehe diesen Weg bewusst. Und damals hat man ja gesagt, also die religiösen Führer der damaligen Zeit waren so scharf drauf, dass Jesus gekreuzigt wird. Weil im Alten Testament, sie konnten ja überhaupt nichts mit diesem Anspruch Jesu anfangen. Jesus sagt, ich bin Gott. Diesen Anspruch hat ja Jesus gehabt. Und mit dem konnten sie überhaupt nichts anfangen. Und dann wollten sie unbedingt, dass er ans Kreuz kommt. Weil Steinigung alleine hätte nicht genügt. Das wäre zwar Todesurteil gewesen, aber sie wollten, dass er ans Kreuz kommt, weil im Alten Testament ganz klar Gott Stellung bezogen hat, gesagt, verflucht, von Gott verflucht ist der, der am Kreuz hängt. Und sie haben gesagt, Gott muss diesen Jesus verfluchen. Auch Saulus, der so starke Christenverfolger war, der hat sich genau darauf gestellt und hat gesagt, Jesus wurde von Gott verflucht. Und der Hammer ist, diesen Satz hat er selbst nach seiner Bekehrung nie zurückgenommen, sondern er hat gesagt, für uns, Jesus wurde für uns verflucht. Eigentlich, sagt die Bibel, hätten wir durch den Mist, durch die Sünde, durch das Versagen, durch die Fehler, die wir gemacht haben, unserer Vergangenheit, eigentlich hätten wir diesen Tod verdient. Aber Jesus hat dafür bezahlt. Er wurde für uns verflucht. Er wurde für uns dahingenagelt, für mich dahingenagelt. Und ich glaube, Menschen, die sagen, also für mich muss keiner am Kreuz sterben, die haben nur noch nicht in der Tiefe begriffen, wie ihr Leben angelegt ist. Wenn man sich das wirklich vor Augen hält, ich kann doch nichts geben, was eine Sünde wieder gut macht. Ich kann kein böses Wort mehr zurückholen. Natürlich kann ich mich entschuldigen, aber ich kann es doch nicht mehr zurückholen. Ich kann nichts mehr neutralisieren, nichts mehr ungeschehen machen. Doch einer starb für unsere Sünden am Kreuz. Und jeder, die Bibel sagt, jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern wird das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Ich liebe diesen Vers so sehr, weil dieser Vers sagt, häng dich an diesen Mann am Kreuz. Häng dich an diesen Jesus. Egal, was dein Umfeld denkt. Häng dich an ihn und halte an ihn fest. Und ein Leben in Ewigkeit wird möglich. Einen Retter, eine Gerechtigkeit, die er uns schenkt durch Jesus Christus. Aber die Bibel sagt mehr. Nicht nur, manche sagen, ja, das ist eine Ewigkeitsvertröstung. Jesus in deiner Vergangenheit und dann wirst du auf die Ewigkeit vertröstet. Die Bibel sagt hier im 2. Petrusbrief, die letzten paar Sätze, Worte des zweiten Kapitels heißt es, oder ich sage euch nochmal den zweiten Vers, ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maß Gnade und Frieden erfahrt. Gnade und Friede ist möglich, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Was heißt Gnade und Friede? Könntest du das beantworten? Was heißt Gnade und Friede? Gnade heißt, ich fange mit Friede an. Friede bedeutet, dass wir jetzt keinen Krieg mehr haben, keinen Krieg mehr mit Gott haben müssen. Jesus hat am Kreuz dafür bezahlt, dass Frieden möglich ist mit Gott. Frieden heißt, ich habe keine Trennung mehr zwischen mir und Gott. Das heißt Frieden. Ich kann Frieden in meinem Leben haben, einen tiefen inneren Frieden, einen Frieden, der mir selbst in den schlimmsten Stürmen meines Lebens Gelassenheit gibt. Einen Frieden, weil ich weiß, nichts kann mich von der Liebe Gottes trennen. Wirklich gar nichts. Und Gnade. Gnade. Was heißt Gnade? Gnade heißt heil sein. Sein, so wie Gott mich gedacht hat. Jetzt ist das mit dem Heilsein so eine Sache. Ich möchte gerne heil sein. Möchtest du auch heil sein? Und trotzdem kommen immer wieder so Gedanken hoch wie dieses Erlebnis als Grundschüler bei dem Auto. Heil sein. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, da steht, wenn ich es jetzt spontan aufschlagen kann, da steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn ich mein Versagen, und sei es nur diese Kleinigkeit eigentlich, dass ich in dieses Auto falsch eingestiegen bin. Das, was mich belastet, das, was mich zerstört, das, was mich hindert, davon heil zu sein. An Gott abgebe, sagt die Bibel, Gott ist treu und gerecht. Und er wischt das weg. Wisst ihr, was das heißt, wenn ich immer wieder dahin zurückkomme und sage, ja, ich habe das immer noch in meinem Leben. Das grenzt an Arroganz. Gott zu sagen, du hast es mir ja gar nicht vergeben. Ich glaube, das Problem liegt nicht bei Gott. Ich glaube, dass Gott, wenn wir zu ihm kommen, dass Gott unsere Sünden vergibt. Gott möchte unsere Sünden vergeben. Gott vergibt unsere Sünden. Aber wir werfen immer wieder die Angel aus und holen sie zurück. Beim Propheten Micha 7, Vers 18 heißt es, er wirft unsere Sünden ins äußerste Meer, in die Tiefen versenkt er sie. Und da ist Angeln verboten. Da ist Angeln verboten. Und wenn du einen Punkt hast in deinem Leben, der immer und immer wieder kommt, dann glaube ich, lohnt es sich, den nicht nur zwischendurch, sondern bewusst ein für alle Mal an Gott wirklich abzugeben. Und dann dir selber, dich selber dran festzuhalten, mir wurde vergeben. Und ich glaube, dass Gott treu und gerecht ist. Gott stellt sich zu uns. Gott kennt deine Vergangenheit. Gott kennt meine Vergangenheit. Und er möchte die Schuld aus der Vergangenheit vergeben. Jesus kennt meine Vergangenheit. Jesus liebt mich in der Gegenwart. Jesus kennt deine Vergangenheit, aber er wischt es weg. Und er liebt dich ungebrochen in deiner Gegenwart. Egal, was in deiner Vergangenheit für Leichen rumschwimmen, die sonst niemand kennt. Egal, mit welchen Sünden du immer wieder kämpfst. Er vergibt und er liebt dich in der Gegenwart. Er hat dich nicht irgendwann mal geliebt. Das stimmt vielleicht auch. Aber er liebt dich heute, hier, jetzt. So wie du da sitzt, liebt dich Jesus. Er liebt dich. Und aus seiner Liebe heraus fließt, ich lese mal zweiter Brief von Petrus, Vers 3, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Seine Liebe ist so groß, dass Gott sagt, ich schenke dir alles, was du brauchst in deinem Leben. Alles, was nötig ist. Und die weiteren Verse führen jetzt zu weit, sie nochmal zu lesen. Aber er führt ja auf. Zum Glauben, zum Vertrauen auf ihn gibt er Charakterfestigkeit. Geistliche Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Standhaftigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern, Liebe zu allen Menschen. Und das bringt Tat und Frucht hervor. Jesus besser kennenlernen. Jesus liebt mich in der Gegenwart, heißt, er schenkt mir das Vertrauen, das Urvertrauen, das Grundvertrauen, das ich brauche, um an ihn zu glauben. Ich greife danach. In Jesus' Haus hatten wir jeden Abend diesen Aufruf gehört. Wenn du das heute hörst, wenn du heute diese Botschaft hörst, entscheide dich heute dafür, ein Leben mit Jesus anzufangen. Und Jesus schenkt in dem Moment in unseren Herzen überhaupt die Möglichkeit, dieses Vertrauen zu haben und danach zu greifen. Es ist eine Entscheidung entfernt. Und wenn du heute an dieser Schwelle steht, an dieser Entscheidungspunkt, dann greif zu. Das ist das Erste, was er in seiner Liebe schenkt, dieses Vertrauen. So viele sagen mir immer wieder, aber ich kann nicht glauben. Irgendwas blockiert in mir. Ich lade immer wieder ein, probier's. Es hängt nicht an Argumenten, sondern versuch es. Probier es aus, er ist wirklich da. Er ist eine Entscheidung weit entfernt. Und er möchte zu deinem Vertrauen, wenn du aus dem Vertrauen heraus anfängst zu handeln, wird er Charakterfestigkeit geben. Viele Christen bleiben schon beim ersten Geschenk stehen, das Jesus aus Liebe heute in der Gegenwart gibt. Aber Jesus sagt, ich möchte, dass aus dem Glauben heraus, wenn du im Vertrauen auf mich handelst, also nicht im Vertrauen auf Andreas Kett, sondern im Vertrauen auf Jesus handelst, dann wird, und es gibt so einen Satz, der heißt, sähe eine Tat, ernte eine Gewohnheit. Sähe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Wenn du aus Vertrauen heraus eine Tat sähst, dann wirst du über eine Zeit hinweg eine Gewohnheit ernten. Wenn du eine Gewohnheit sähst, wirst du einen Charakter ernten. Charakterfestigkeit. Gott möchte dir weiterschenken, dass geistliche Erkenntnis in dir wächst. Wenn du immer weiter in diese Erkenntnis Gottes wächst, wie er dich führt, wie dein Charakter fester wird, wie er dich verändert, dann wirst du auch immer mehr lernen, Selbstbeherrschung zu üben. Selbstbeherrschung führt zu Standhaftigkeit. Und Standhaftigkeit führt zu einem Staunen darüber, was Gott möglich ist in deinem Leben. Boah, das kann Gott aus mir machen. Das hat Gott die vergangenen Jahre aus mir gemacht. So bin ich heute. Ehrfurcht vor Gott, Staunen über das, was Gott tut. Und dieses Staunen führt zu Liebe zu Geschwistern und zu Liebe zu allen Menschen. Wir versuchen oft hier anzufangen und vergessen die Schritte davor. Und der Anfang ist, setz dein Vertrauen auf Jesus und handle danach. Und du wirst Charakterfestigkeit ernten. Jesus kennt meine Vergangenheit, Jesus liebt mich in der Gegenwart und Jesus glaubt an meine Zukunft. Jesus glaubt tatsächlich an deine Zukunft. Es gibt keinen Menschen in der Welt, wo Gott sagt, bei dem sind Hopfen und Malz verloren. Also mit dem wird nichts mehr. Sondern Gott sagt, oh, ich sehe den Arun und ich glaube an seine Zukunft. Oh, wir laufen zusammen und es wird eine großartige Zukunft werden. Oh, Gott sieht jeden Einzelnen von euch und sagt, ich glaube an deine Zukunft. Ich lese mal Vers 10 unseres Textes. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt bleiben und Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch offenstehen. Jetzt kommt Paulus zu den Superlativen. Es gibt Hoffnung, ja, es gibt mehr als Hoffnung. Wenn du durch dein Leben deine Berufung bestätigst, dabei geht es nicht um eine Berufung zu erfinden. Ich erfinde meine Berufung. Gott könnte mich dazu berufen, was weiß ich, und bitte dann darum und krieg das. Nein, es geht andersrum. Gott hat eine Berufung für dein Leben. Und wenn du diese Berufung findest und dann losgehst und gemäß dieser Berufung lebst, dann wird sich was Entscheidendes ändern. Dann wirst du eben nicht mehr scheitern. Dann gehört in dem Punkt, wenn du gemäß deiner Berufung lebst, sagt er, dann wirst du nicht scheitern. Kein Fehltritt wird mehr das berühren dich. Es wird nichts mehr unmöglich sein. Das sind Dimensionen, wenn man sich das versucht auszumalen, sagt man, Andreas, du schwebst irgendwo in der Fantasiewelt in Wolkenkuckucksheim und das ist, du wirst nicht scheitern. Nichts ist unmöglich. Nichts ist unmöglich, nicht bei Toyota, sondern nichts ist unmöglich in seinem Reich, im Reich Jesu. Ihr kennt noch die alte Werbung, ne? Nichts ist unmöglich, Toyota. Nichts ist unmöglich bei Jesus Christus. Nichts ist unmöglich dort in seinem Reich. Und euch werden die Türen offen stehen, sagt Gott. Und sein Reich ist dort, wo er ist. Wir glauben doch, dass wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben. Wir glauben doch, dass er in uns wohnt. Dort, wo er ist, stehen euch die Türen zu seinem Reich offen. Dort ist nicht Scheitern vorher programmiert, sondern da ist gesagt, dort wird es gelingen. Dahin, wo Gott dich berufen hat, dort wirst du, wenn du entsprechend lebst, eben dieses Unmögliche möglich werden sehen. Du wirst sehen, wie plötzlich Menschen um dich herum zum Glauben kommen, weil Gott dich vielleicht berufen hat, dort Zeuge zu sein. Du wirst sehen, wenn du für Kranke betest und du weißt, Gott hat mich berufen, für Kranke zu beten, wirst du sehen, dass Kranke geheilt werden. Du wirst sehen, wenn Gott dich dazu berufen hat, deinen Chef zu lieben, dass auch das möglich sein wird und dass sein Herz durch dich gewonnen wird. Glaubst du dazu, dass Gott dich berufen hat, deinen Chef zu lieben? Gut, man muss unterscheiden zwischen allgemeinen Berufungen, grob über jeden Christen, und ganz spezielle Berufungen. Nicht jeder ist berufen, nach Afrika zu gehen und so eine Ernte einzufahren wie Reinhard Bonnke. Aber jeder ist berufen, Zeuge zu sein. Und die Bibel sagt, lebe deinen Glauben entsprechend und du wirst nicht scheitern. Dein Dienstbereich hier in der Gemeinde oder wo du dich engagierst, wird aufblühen. Dort, da wo du bist, das Reich Gottes wird offenbar werden. Gott glaubt an deine Zukunft. Und vielleicht glaubst du nicht an deine Zukunft, aber Gott glaubt dran. Und Gott sagt, hey, öffne dein Herz ganz neu. Vertraue mir ganz neu. Wir können Zukunft gestalten. Dein Leben kann gelingen. Dein Leben muss nicht in der Mittelmäßigkeit bleiben, sondern dein Leben kann sich vom Mittelmaß lösen und außergewöhnlich werden. Und es wird Früchte tragen. Solche großen Früchte wie die Späher, die ins verheißene Land reingekommen sind und dann die Weintrauben an einer Stange rausgetragen haben. Es wird Früchte in deinem Leben geben, die momentan du vielleicht für unmöglich hältst. Das ist möglich bei Gott. Jesus glaubt an deine Zukunft. Jesus kennt deine Vergangenheit. Jesus liebt dich in deiner Gegenwart, jetzt, hier und heute. Und Jesus glaubt an deine Zukunft. Was wirst du jetzt mit dieser Botschaft machen? Ich glaube, wir stehen an sehr unterschiedlichen Stellen hier in der Gemeinde. Manche von euch werden sagen, ich habe etwas in meinem Leben, wo ich wirklich lernen muss, nicht mehr zu angeln. Wo ich neu zu Gott kommen will und das wirklich loslassen will. Das Lernen loszulassen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt. Gott vergibt. Wir müssen lernen, loszulassen. Oder vielleicht stehst du an der Stelle, wo du sagst, ich kann Gottes Liebe gerade im Augenblick nicht erleben. Seine Gnade für mein Leben, seinen Frieden für mein Leben. Jesus liebt mich in der Gegenwart. Vielleicht ist das ganz neu für dich dran, das zu entdecken. Oder vielleicht ist für dich auch das dritte Bereich dran, neu Glauben zu erfassen, was Gott für deine Zukunft bereit hat. Okay, lasst uns beten. Jesus, wir kommen zu dir vors Kreuz. Dort, wo du all das möglich gemacht hast. Dort, wo deine Liebe am heißesten brennt. Jesus, und wir kommen zu dir, weil wir neu erfassen wollen, was es bedeutet, dass du unsere Vergangenheit kennst. Wir wollen wirklich erleben, loszulassen. Wir wollen lernen, loszulassen. Jesus, du kennst unsere Vergangenheit. Jesus, wir kommen neu zum Kreuz. Herr, wir wollen in deiner Liebe heute leben. Deine Liebe mit den ganzen Geschenken, die du für uns hast. Von Charakterfestigkeit, Selbstbeherrschung, alle Bereiche. Liebe zu den Glaubensgeschwistern, Liebe zu den allen Menschen. Herr, wir strecken uns danach aus. Herr, wir können lieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Du liebst uns heute, hier und jetzt. Herr, und das wollen wir neu erfahren. Jesus, und wir kommen auch zum Kreuz, weil wir das wirklich fassen wollen, dass du eine Zukunft für uns hast. Eine Zukunft, die wirklich außergewöhnlich ist. Eine Zukunft, die dir Ehre macht. So kommen wir zum Kreuz. Danke, Jesus. Das, was dir jetzt bewusst geworden ist, in der Predigt, das bring im Gebet, in der Stille, jetzt vor ihm, bring's zum Kreuz. Jesus, deine Liebe ist so groß, dass du Neues in unser Leben gibst. Du schenkst, dass wir unsere Vergangenheit wirklich hinter uns lassen können. Du schenkst, dass wir deine Liebe heute erfahren können. Und du schenkst einen neuen Glauben, ein neues Vertrauen auf dich, der du unsere Zukunft gestaltest. Jesus sagt dir zu, die Sünden, die du vor ihm bekennst, er ist treu und gerecht und er vergibt sie. Jesus sagt, bittet mich und ich will euch geben. Liebe, Hoffnung, Glaube. Empfange diese Geschenke von Gott.